Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
8% der Deutschen haben ein rechtsextremes Weltbild. Das ist das Ergebnis der Mitte-Studie, die heute vorgestellt wurde. Professor Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein ist eine der Hauptautorinnen der Studie. Und sie sagt, also bei der telefonischen Befragung ist eines ganz klar aufgefallen.
Das hat sich tatsächlich geändert, dass der Rechtsextremismus durchaus laut und selbstbewusst vorgetragen wird und auch solche telefonischen Interviews bisweilen genutzt werden, um mal so richtig seine Meinung zu sagen.
Rund 2000 Menschen im Alter von 18 bis 90 wurden befragt und das im Januar und Februar. Mehr zu den wichtigsten Ergebnissen dieser Studie und warum so ein ganz bestimmtes Mindset mit Rechtsextremismus zusammenhängt, das schauen wir uns heute im Podcast an. Und wir essen Äpfel. Am liebsten die, die keinen Sonnenbrand bekommen haben. Das passiert ja leider immer häufiger bei unseren Äpfeln. Das ist nun mal die Folge des Klimawandels. Die leiden darunter und Sonnenbrand sieht dann so aus.
Druckstellen, so braune Flecken an der Oberfläche. Darunter ist das Gewebe geschädigt und das ist ein Qualitätsmangel. Solche Früchte sind natürlich sehr schwer zu vermarkten.
Das sagt Henrik Flachowski vom Julius-Kühn-Institut, das die Äpfel widerstandsfähiger züchten will. Genaueres hört ihr im Update-Podcast. Und wir schauen natürlich auch nach Bergkarabach. Es wurde ja geredet, 2 Stunden lang hinter verschlossenen Türen zwischen einer armenischen Delegation aus Bergkarabach. Vertreter aus der aserbaidschanischen Regierung waren auch dabei. Am Ende hieß es von Seiten Aserbaidschans, wir haben so einen Plan zur Reintegration uns überlegt und der wurde dann auch überreicht. Die Frage ist, was heißt das für die Armenierinnen und Armenier aus der Region Bergkarabach? Und genau darüber sprechen wir im Update-Podcast am Donnerstag, 21.09. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Jede 12. Person in Deutschland hat ein rechtsextremes Weltbild. Puh, das ist ganz schön viel, oder? Ist das Ergebnis einer Langzeitstudie, die sich anschaut, wie tickt eigentlich die deutsche Gesellschaft? Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat dafür die Mitte-Studie rausgebracht. Anfang des Jahres haben die ungefähr 2000 Menschen befragt, im Alter von 18 bis 90 Jahren. Und das hier sind die wichtigsten Erkenntnisse.
Wenn man die Menschen fragt, wo sie sich politisch verorten, da hat sich nämlich die Zahl der Leute, die sich als rechts der Mitte sehen, verdoppelt gegenüber der letzten Befragung. Und auch wenn man guckt, wie die Befragten bestimmte Aussagen bewerten, die sich zum Beispiel gegen die Demokratie richten oder gegen ganze Menschengruppen. Zum Beispiel würden mehr Menschen eine einzige starke Partei bevorzugen als in Befragungen der letzten Jahre, also im Grunde eine Diktatur. Und auch der Aussage, Deutschland ist in gefährlichem Maß überfremdet, diesem Satz würde fast jeder Vierte zustimmen. Und mehr als 8% der Befragten haben ein rechtsextremes Weltbild. Auch das ist stark gestiegen. Und dabei sind es im Osten deutlich mehr Menschen als im Westen.
Ja, Lisa Bertram, hört ihr hier? Also 8% der Menschen in Deutschland teilen ein rechtsextremes Weltbild. Laut Studie liegt es übrigens auch daran, dass es in den letzten Jahren einiges an Unsicherheiten gab.
Zum Beispiel die vielen Krisen der letzten Jahre und dass viele Menschen verunsichert sind, Vertrauen in den Staat verlieren. Auch Einsamkeit spielt da eine Rolle. Und sie sehen auch, dass der Rechtsextremismus inzwischen selbstbewusster gezeigt wird. Also war das früher eher so hinter vorgehaltener Hand, standen jetzt bei diesen Telefoninterviews für die Befragung einige auch stark hinter rechtsextremen Aussagen.
Aber warum ist das so? Warum tickt die Mitte der Gesellschaft so? Das liegt laut den Forschenden auch daran, dass sowas wie politische Bildung immer mehr in den Hintergrund rückt. Auch an den Schulen.
Gerade bei den jüngeren Menschen, den 18- bis 34-Jährigen, gab es mehr Zustimmung bei judenfeindlichen Aussagen oder auch bei der Einteilung in wertvolles und unwertes Leben. Und da gibt es von den Studienmachern die Vermutung, dass die Befragten vielleicht gar nicht wissen, was für Aussagen sie da gerade zustimmen, wo das ideologisch herkommt und welche Folgen das gesellschaftlich hätte. Deswegen nennt einer der Hauptautoren auch Sparmaßnahmen vom Bund in Sachen politischer Bildung als Sparen an der falschen Stelle. Die Autoren sagen, dass in unserem gesellschaftlichen Klima gerade jede Diskussion aufgeheizt wird und kippen kann. Und deswegen sei es so wichtig, in die Demokratie zu investieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt es gerade eben im Podcast gehört. Das Ergebnis der Mitte-Studie, jede 12. erwachsene Person in Deutschland hat ein rechtsextremes Weltbild. Ein Phänomen aus dieser Studie picken wir uns jetzt nochmal genauer raus. Und zwar gucken wir auf die marktförmigen Menschen. So wird das Ganze in der Studie genannt. Ganz grob gesagt sind das Leute, die nach dem Prinzip leben, der Stärkere setzt sich durch. Darüber habe ich gesprochen mit Andreas Hövermann. Er ist einer der 20 Autoren dieser Studie. Und ich habe ihn gefragt, marktförmig, beziehungsweise in der Studie heißt es auch entsichert marktförmig. Was ist damit genau gemeint?
Fangen wir vielleicht erstmal mit marktförmig an. Wir haben uns in der Studie angeschaut, wie marktförmig die Einstellungen der Menschen in Deutschland sind. Damit ist sowas gemeint, wie sehr sich die Menschen mit unternehmerischen Leitbildern, unternehmerischen Idealen identifizieren. Es geht um Selbstoptimierung, also dass es beispielsweise enorm wichtig ist, flexibel zu sein, kreativ zu sein, erfolgreich zu sein, risikobereit zu sein, eben wenn man so will, unternehmerisch zu handeln. Mhm. Ganz wichtig jetzt hierbei ist, dass diese Ideale aber auf die gesamte Gesellschaft übertragen werden. Also es geht nicht nur darum, dass man das selbst ist, sondern dass man eine Selbstoptimierung von allen Menschen verlangt. Also die Verantwortung wird den Einzelnen zugeschrieben, man ist selbst schuld, wenn man es nicht zu was bringt. Und wenn man sozusagen scheitert, dann ist es diese Verantwortung den Einzelnen zugeschrieben.
Das so ein bisschen ist, jeder ist seines Glückes Schmied, so in die Richtung?
Ganz genau. Das wäre das Sprichwort, was man da am ehesten ein- oder das Bild, was man anbringen könnte. Genau, das ist die Marktförmigkeit und die haben wir erhoben durch Einstellungen und wir haben uns gleichzeitig aber noch was zusätzlich angeschaut und das ist was wir etwas kompliziert Entsicherung genannt haben. Ja. Also wir haben geschaut, was nun die zahlreichen Krisen, die wir erleben, mit diesem Marktförmigen machen. Also was macht es mit Menschen, die glauben, der Markt wird es schon richten, wenn sie auf einmal selbst stark von Krisen betroffen sind. Menschen, die an das Versprechen der neoliberalen Leistungsgesellschaft glauben, dass man sich nur genug anstrengen muss, um abgesichert zu sein und Wohlstand zu bekommen, jetzt aber genau das in Gefahr sehen. Was macht es mit diesen Menschen? Und diese Gruppe, die bezeichnen wir als entsichert Marktförmige und die haben wir in den Fokus genommen und die sind tatsächlich auch hochrelevant, wenn es dann darum geht, rechtsextreme Entwicklungen aus der Mitte der Gesellschaft zu analysieren.
Das ist sehr interessant und jetzt verstehe ich das auch. Also entsichert heißt im Prinzip, man fühlt sich eben nicht sicher. Die Sicherheit ist weg. Was heißt das? Was hat das jetzt aber konkret mit Rechtsextremismus zu tun?
Genau. Ich habe eben davon gesprochen, dass die Verantwortung den Einzelnen zugeschrieben wird. Und das ist ganz zentral hier. Da ist der Weg dann letztlich nicht mehr so weit zu einem Entzug von Solidarität. Also wer selbst schuld ist, dem muss man auch nicht helfen, auf den muss man auch nicht achten. Und genau so einen Rückgang an Solidarität sehen wir in unserer Studie. Wir sehen, wie in der Gruppe dieser entsichert Marktförmigen eine enorme Distanzierung stattfindet von demokratischen Grundprinzipien. Wir sehen in dieser Gruppe eine deutlich überdurchschnittliche Zustimmung zu so etwas wie autoritärem Denken zu. Wir sehen eine enorm hohe Verbreitung von Misstrauen in Politik, in Medien, in andere Menschen, aber auch bis hin zum Verschwörungsglaube. Und hinzu kommt jetzt diese Krisenbetroffenheit und das alles zusammengenommen ist ein äußerst fruchtbarer Nährboden für rechtsextremes Gedankengut. Und in der Tat finden wir genau das. Sind es in der Gesamtbevölkerung, sehen wir, dass es rund 8% sind, die ein manifest rechtsextremes Weltbild teilen. In der Gruppe der entsichert Marktförmigen sind es 20%, also deutlich, deutlich mehr.
Sind das alle Schichten, die da vorkommen, oder gibt es irgendwelche gesellschaftlichen Bereiche, wo man sagt, da sind die jetzt besonders zu finden?
Also die Daten zeigen, dass das jetzt keine sonderlich kleine Randgruppe in Deutschland ist. Es sind insgesamt knapp 20% der Bevölkerung, die wir da in diese Gruppe der entsichert Marktförmigen zuordnen. Und wir sehen das eigentlich sowohl bei Männern wie Frauen in ähnlichem Maße, sowohl in Ost wie West. Und ja, wir sehen eine stärkere Verbreitung in benachteiligten Schichten, aber das ist letztlich auch nachvollziehbar, wenn man denkt, dass man dort ja auch deutlich weniger vor Krisen geschützt ist. Wir sehen eigentlich, dass Verbreitung findet bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Und eine Sache, die da noch auffällt, ist, dass wir sehen können, dass es insbesondere auch jüngere Menschen sind, also Menschen zwischen 18 bis 34 Jahren, die hier auch mit überdurchschnittlich hoher Zustimmung in dieser Gruppe auffallen.
Leiten Sie irgendwas daraus ab? Also was sollte Politik oder Gesellschaft jetzt tun?
Ja, unbedingt. Also hier ist zunächst mal ganz wichtig zu betonen und ja letztlich auch anzuerkennen, welche enorme Gefahr von solchen Einstellungen ausgeht. Das ist nicht nur so eine vielleicht noch recht harmlose Politikverdrossenheit, die wir da beschreiben. Also das Abwenden von Demokratie und von Solidarität mit anderen Gruppen, das sehen wir in unseren Daten, geht ganz eng auch einher mit einer enormen Billigung von Gewalt. Ich will ein Beispiel geben. Fast jeder und jeder Dritte in der Gruppe dieser entsichert Marktförmigen stimmt der Aussage zu, einige Politiker hätten es verdient, wenn die Wut gegen sie auch schon mal in Gewalt umschlägt. Das ist brandgefährlich. Mhm. Genau. Und entsprechend muss man sich klar dagegen positionieren. Und ja, klar, es muss die Politik und Parteien machen, aber es muss auch aus der Zivilgesellschaft kommen. Denn das ist letztlich auch ein Befund der Mitte-Studie, so erschreckend stark die Gesellschaft zuletzt nach rechts gerückt ist, so bekennt sich doch weiterhin eine klare Mehrheit zu den demokratischen Grundprinzipien, zur Gleichheit aller Gruppen. Und diese klare Mehrheit ist nun so gefordert wie schon lange nicht mehr, für die Demokratie einzustehen.
Das sagt Andreas Hövermann, Soziologe und einer der Autoren der Mitte-Studie, die heute rausgekommen ist. Er sieht, das hat er gerade erklärt, einen Rückgang an Solidarität in der Mitte der Gesellschaft und hat uns auch erklärt, was das wiederum mit Rechtsextremismus zu tun hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ein Konflikt, der wirklich seit Jahren schwelt. Und jetzt ist er kurzfristig auch wieder entflammt. Gestern hat Aserbaidschan die Region Bergkarabach angegriffen, in der ja hauptsächlich, das wisst ihr, Armenierinnen und Armenier leben. Gestern gab es dann die Meldung, der Einsatz ist für beendet erklärt worden. Die Kämpferinnen und Kämpfer in Bergkarabach mussten ihre Waffen ebenfalls niederlegen. Und heute gab es dann auch schon Verhandlungen darüber, wie geht das jetzt weiter da in der Region. Unser ARD-Korrespondent Frank Eischmann beschreibt so.
Aus Jevlach zeigten mehrere Medien 6 an einem runden Tisch sitzende Männer, eine Delegation von Armeniern aus Bergkarabach und Vertreter der aserbaidschanischen Regierung. Das Treffen wurde inzwischen beendet.
Die Frage, die bleibt, was bedeutet das für die Menschen in Bergkarabach? Darüber habe ich gesprochen mit Marcel Röttig. Er ist Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Tiflis, dort zuständig für den Bereich Südkaukasus. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, es wurde ja verhandelt, ab heute, Tag 1 ist rum. Wie geht's den Menschen jetzt gerade in Bergkarabach?
Wir müssen immer hinzusagen, dass wir als internationale Beobachterinnen und Beobachter ja selbst gar nicht hingehen können. Das heißt, alles das, was wir hören, und das kriegen wir eben mit, entweder durch soziale Medien oder in unserem Fall, wir haben ein Büro in Armenien, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus Armenien kommen, die dort selbst Verwandte haben, Freunde, Bekannte, Kontakte. Und dann kriegt man eben etwas dann aus erster Hand. Und da ist die Lage sehr, sehr schlimm. Man hat mir jetzt die monatelange Blockade. Das heißt, die Leute sind physisch wie psychisch einfach am Ende. Und hinzu kommt eben die große Angst. Wie geht es jetzt weiter? Man kann sich nicht vorstellen, nach 30 Jahren des gegenseitigen Hasses und Revanchismus jetzt unter aserbaidschanischer Herrschaft zu leben. Man misstraut Aserbaidschan natürlich. Und man hat noch umso viel mehr Angst, was passiert. Es gibt Gerüchte, dass möglicherweise die männliche Bevölkerung durch eine Filtration muss. Sprich, eine Liste, die kursieren soll mit Namen von Männern über 18, die Aserbaidschan gerne ausgeliefert haben möchte.
Oh wow. Vielleicht noch ganz kurz einen Schritt zurück, wer das nicht mitbekommen hat. Aserbaidschans Staatschef will quasi die Bevölkerung von Bergkarabach integrieren und sagt, ihr seid jetzt irgendwie Bürger von Aserbaidschan. Und ja, die ganzen Auswirkungen haben sie im Prinzip ja gerade schon erklärt, dass die Leute da auch einfach Sorge haben. Es soll ja auch einen aserbaidschanischen Pass geben. Das klingt jetzt erstmal irgendwie so aus unserer deutschen Perspektive gar nicht so schlimm. Aber was bedeutet dieser Schritt?
Das bedeutet, dass ein Jahrhunderte schwelender Konflikt jetzt aus aserbaidschanischer Sicht ein für alle Mal gelöst werden soll. Das ist Aliyevs große Lebensaufgabe. Zumindest scheint er das so zu betrachten. International ist Bergkarabach als Teil Aserbaidschans anerkannt. Das heißt, das Völkerrecht sieht er auf seiner Seite. Aber wir haben eben noch das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, die da leben. Das ist eine armenische nationale Minderheit von, ja, ich schätze mal 50, 60.000, die noch da sind. Offiziell sind es 120.000. Aber die Frage eben, was wird aus diesen Menschen und lassen die sich einfach so assimilieren, um es so zu sagen. Also nehmen sie eine aserbaidschanische Staatsbürgerschaft an, ohne Autonomierechte, die sie bislang haben wollten. Und wer garantiert ihnen den Schutz?
Mit welchem Ziel geht denn quasi die armenische Seite in diese Verhandlungen?
Ja, da muss man immer unterscheiden, denn das offizielle Armenien, also Jerewan, ist in den Verhandlungen gar nicht dabei. Das verhandeln die Karabach-Armenier selbst, und Jerewan selbst hat sich aus dem Spiel eigentlich genommen. Ministerpräsident Paschinyan hat ja gesagt, er wird die Streitkräfte nicht in Bewegung setzen, er will auch nicht Armenien in den Krieg hineinziehen. Das war in diesem Sinne auch klug, weil er hat dadurch Schlimmeres vermieden. Aber der Druck der Straße ist natürlich da, der Druck der Straße auf ihn, mehr zu machen und sich für die Armenierinnen und Armenier in Bergkarabach einzusetzen.
Das heißt, im Prinzip haben wir einen, der möchte gerne alles bestimmen und möchte quasi die Leute auch integrieren, sage ich jetzt mal freundlich. Und dann haben wir jemanden, der sich rauszieht, und dann haben wir noch die armenische Seite, die eigentlich gar nicht mitverhandelt.
Genau, wir haben der sich rauszieht, ist der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinyan. Und wir haben die Karabach-Armenierinnen und Armenier selbst, die auf sich alleine gestellt sind. Dies jetzt geht letztlich, das möglichst Beste für sie noch rauszuholen. Das kann aus meiner Sicht eigentlich nur ein geordneter Exodus sein. Also die freie Passage über den Latschin-Korridor nach Armenien für die Zivilbevölkerung. Aber das kann eben auch nur funktionieren unter internationaler Aufsicht. Denn die einzigen, die jetzt da sind, sind russische Friedenstruppen und denen traut keiner.
Das heißt, diese Verhandlungen bedeuten für die Menschen in Bergkarabach eigentlich keine große Sicherheit?
Nein. Es ist nur der einzige Sinn und Zweck der Verhandlungen, aus ihrer Sicht Schlimmeres zu verhindern. All das, worüber man früher gesprochen hat, Autonomierechte, ne? Armenien war ja auch bereit, Bergkarabach als Bestandteil Aserbaidschans anzuerkennen, hat aber immer den Nebensatz hinzugefügt, wenn die Menschen dort auch Autonomierechte bekommen. Darum geht es nicht. Und das ist, glaube ich, vorbei.
Was wird denn im schlimmsten Fall jetzt passieren?
Allerschlimmsten Fall droht ein Flächenbrand. Das wäre eben dann, wenn der Krieg sich ausdehnt, entweder wenn Armenien jetzt selbst zu den Waffen greift, was unwahrscheinlich ist, oder wenn Aserbaidschan wiederum jetzt das armenische Kernland angreift. Man redet da immer über den Süden Armeniens, die Provinz Yunik und den Landkorridor hin, die aserbaidschanische Enklave nach Nachitschewan, die Aliyev in der Vergangenheit auch immer wieder eingefordert hat. Wenn er jetzt angesichts der armenischen Schwäche hier ein Krieg vom Zaun bricht, dann droht noch Schlimmeres. Dann haben wir sicherlich auch den Iran im Spiel, dann haben wir die Türkei im Spiel und dann muss auch vor allem die internationale Gemeinschaft wahrscheinlich noch deutlicher reagieren, denn dann geht es um die territoriale Integrität Armeniens. Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt.
Marcel Röttich ist das, Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Tiflis, dort zuständig für den Bereich Südkaukasus. Wir haben uns angeschaut, wie die Verhandlungen gelaufen sind am allerersten Tag. 2 Stunden hinter verschlossenen Türen wurde da diskutiert und besprochen. Am Ende ist ein Plan dabei rausgekommen. Was das für die Menschen in Bergkarabach bedeutet, für die Armenierinnen und Armenier, das haben wir uns angeschaut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was bei uns Nutella heißt, das ist in Norwegen Nougatti. Und ich weiß das daher, weil so ein leerer Nougatti-Becher angeschwemmt worden ist in der Arktis und dann eingesammelt und nach Bremerhaven geschickt worden ist. Und da, am Alfred-Wegener-Institut, hat sich dieser Nougatti-Becher wirklich als sehr, sehr nützlich erwiesen. Mit 100 anderen Müllteilen wurde er analysiert, damit man verstehen kann, wie die Meeresströmungen eigentlich funktionieren. Man hat sich das genauer angeschaut, denn dieser Müll zeigt, wie stark die Arktis jetzt schon verschmutzt ist und was wir hier eventuell auch tun können, um dieses Problem anzugehen. Mehr dazu hört ihr jetzt von Stefan Beuting aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Es gibt Nussmix, Marke Farmers. Inhaltlich schmeckt er lecker, da landet die Tüte hin und wieder in unserem Einkaufswagen. Und genau dieser Farmers Nussmix, beziehungsweise eine dieser Tüten, hat es bis in die Arktis geschafft. Und nicht nur die.
Ein Coffee-to-go-Becher, Deckel, orange. Eine Flasche mit Saugdeckel, gelb, eine Spülmittelflasche.
Das ist Melanie Bergmann, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut für Meeresforschung.
Eine Margarinepackung, 400 Gramm.
Wir erreichen sie gerade auf einem Workshop von MeeresexpertInnen auf Sizilien.
Plantum, Margarin, blau-weiß.
Aber wie landet eigentlich unser Müll aus Europa in der Arktis? Ein Teil stammt von Schiffen. Die Seeleute werfen es einfach runter. Ein anderer findet den Weg über unsere Flüsse, kann von verschmutzten Ufern aus in den Atlantik gelangen.
Und mit dem Golfstrom dann in Richtung Norden strömen. Und dann ja, vor den Lofoten werden auch oft deutsche Fundstücke gefunden, wenn die da ihre Beach-Cleanups machen. Aber wir haben eben auch auf Spitzbergen welche gefunden. Und das kann eben der noch weitere Weg gen Norden sein.
Ausrüstungsgegenstände wie Gummistiefel oder Fischereikisten. Konsummüll wie Plastikflaschen. Plastikdosen.
So ein Deckel von einer Butterverpackung, da weiß man natürlich auch nicht, wo kommt das jetzt genau her.
Dass Melanie Bergmann diesen Müll erfassen, beschreiben, nutzen kann, um wissenschaftliche Erkenntnisse daraus zu ziehen, das ist eine längere Geschichte. Sie beginnt 1999 mit dem Betrieb eines Tiefseeobservatoriums vor Spitzbergen.
Und ein Teil dieser vielen Untersuchungen, die wir da machen, ist eben, dass wir so Kamerasysteme benutzen, die wir am Meeresboden entlang schleppen, um zu schauen, wie die größeren Tiere am Meeresboden darauf reagieren. Und da haben wir halt immer mehr Plastikmüll auch gefunden in den Bildern und dann eben gefunden, dass sich der Müll im Laufe von ja, 13, 14 Jahren versiebenfacht hat insgesamt.
Versiebenfacht. Als das Alfred-Wegener-Institut eine Pressemeldung zum Arktis-Müllproblem herausgibt, wird Birgit Lutz darauf aufmerksam.
Also eine Frau, die sehr viele Expeditionen leitet in der Arktis und gefragt, ob eben sie, weil sie auch in der Vergangenheit schon während dieser Touren immer Strandsäuberungsaktionen gemacht hat, ob sie das nicht irgendwie beitragen kann, ob man daraus nicht wissenschaftlich verwertbare Daten generieren könnte.
Können sie, doch das Ergebnis ist ernüchternd. Plastik ist nahezu überall. Organismen nehmen die Gegenstände auf. Die vom Klimawandel geschwächte Tierwelt muss das irgendwie verdauen. Und je länger es in der Umwelt rotiert, desto kleiner wird es. Nano, Mikroplastik und desto mehr Schaden.
Und dass das dann eben von einer noch viel größeren Zahl von Organismen gefressen werden kann.
An Flussmündungen werden Barrieren ausprobiert. Das könnte die absoluten Mengen im Meer reduzieren helfen. Die Pilotprojekte, um Müll auf dem Meer einzusammeln, hält Bergemann dagegen für wenig erfolgversprechend. Das große Problem, unser Plastikkonsum steigt weiter, von Jahr zu Jahr. Neue Fabriken werden gebaut. Zu viele offene Deponien, von denen der Müll ins Meer gelangt.
Also jetzt hier auf dem Workshop war es natürlich schon sehr beeindruckend. Eine Kollegin hat eben Bilder gezeigt von hier vor Ort tatsächlich, von einem unterseeischen Canyon. Das sah wirklich aus wie stellenweise eine Müllhalde an Land, am Meeresboden.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Zukunft? Immerhin, 175 Nationen haben sich bereit erklärt, aufzuhören mit dem Plastik. Der sogenannte UN Treaty on Plastic Pollution. Im November wird in Nairobi weiter diskutiert und in 2024 soll er unterzeichnet werden.
Und da stehen gute Sachen drin und eben auch weniger ambitionierte. Da muss man jetzt halt schauen, worauf sich die Staaten einigen können.
Tja, sobald es da was gibt, eine Einigung, dann erfahrt ihr es natürlich bei uns, bei Deutschlandfunk Nova. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig zu wissen, dass was wir quasi hier ins Wasser schmeißen, was bei uns auch ins Wasser fällt, landet über die Strömungen am Ende in den Weltmeeren und kann eben bis in der Arktis landen. Infos dazu waren das von Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Pink Lady, wisst ihr, ist eine Apfelsorte. Ich esse die ganz gerne, aber auch generell rote Äpfel sind mehr mein Fall als grüne. Warum reden wir drüber? Weil gerade Erntezeit ist. Das heißt, es gibt gerade sehr viele frische Äpfel aus Deutschland in den Supermärkten, aber Landwirtinnen und Landwirte, die machen sich zum Teil auch Sorgen, und zwar wegen des Klimawandels. Die Blüte verschiebt sich, die Ernte, der Sommer war zu heiß teilweise. Oder dann gibt es so Extremwetterereignisse, super viel Wasser auf einmal oder Hagel. Was bedeutet das jetzt für den deutschen Apfel? Darüber habe ich gesprochen mit Henrik Flachowski. Er leitet das Institut für Züchtungsforschung an Obst am Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Züchtungsforschung. Und ich wollte von ihm wissen, wie geht's denn dem Apfel ganz generell in Deutschland?
Im Erwerbsobstanbau haben Äpfel natürlich auch Stress. Der wird also hervorgerufen, einmal beispielsweise durch Frühjahrsfröste, die also die Blüten schädigen. Der wird hervorgerufen durch trockene und heiße Phasen im Sommer, wobei dort natürlich Wassermangel und sowas in Erwerbsobstanlagen oftmals durch Zusatzbewässerung ausgeglichen werden kann. Schwieriger ist es im Hobbyanbau und im Streuobstbereich. Also dort leiden Obstbäume wesentlich stärker. Viele dieser Streuobstanlagen in Deutschland sind in einem schlechten Zustand. Bäume sind abgängig und gerade die letzten 2-3 Jahre haben denen extrem zugesetzt.
Ich habe gelesen, die Äpfel bekommen wirklich sowas wie Sonnenbrand. Ist das richtig?
Ja, Sonnenbrand ist eine physiologische Schädigung in der Frucht, die natürlich durch eine starke Sonneneinstrahlung hervorgerufen wird. Die Früchte bekommen dann, naja, das sieht so ein bisschen aus wie Druckstellen, so braune Flecken an der Oberfläche. Darunter ist das Gewebe geschädigt und das ist ein Qualitätsmangel. Solche Früchte sind natürlich sehr schwer zu vermarkten. Prinzipiell essen kann man die, aber man kann sie nicht verkaufen.
Das heißt, Sie haben auch gerade schon gesagt, es ist nicht nur die Hitze das Problem, Trockenheit an anderer Stelle. Gab es noch irgendwas, was klimawandelmäßig den Äpfeln nicht so gut getan hat?
Ja, das sind natürlich auch Krankheiten und Schädlinge, die zunehmen. Ja, da gehören Krankheiten dazu, die wir schon lange kennen, also Pilzkrankheiten, sowas wie Apfelschorf oder Apfelmehltau. Dann gehören neuere Schaderreger dazu, wie der frühzeitige Blattfall beim Apfel, ist auch eine Pilzkrankheit, die also mehr aus Asien und dem südlichen Europa eingewandert ist und sich zunehmend ausbreitet. Da gehören verschiedene Insekten dazu, wie beispielsweise der Apfelwickler. Da gehören aber auch neue Insektenarten dazu, die eingewandert sind, sowas wie marmorierte Baumwanze oder wie die Kirschessigfliege.
Ich habe gerade geguckt im Internet, der Apfelwickler sieht so ein bisschen aus wie eine Motte im Prinzip, oder?
Nicht nur im Prinzip, der sieht so aus.
Ist eine Motte.
Der Apfelwickler, der schädigt die Frucht, indem er die Larven in die Früchte einlegt.
Ach so, okay.
Ja. Solche Früchte können Sie nicht vermarkten. Ne?
An Ihrem Institut erforschen Sie ja vor allen Dingen auch den Blick nach vorne. Wie kann man die Äpfelbäume wieder fit machen für die Zukunft? Was haben Sie da für Ideen?
Ja, zum einen die Verbesserung der Resistenz und Widerstandsfähigkeit. Das ist also ein Zuchtziel, was unser Züchtungsprogramm schon seit nunmehr 100 Jahren auf dem Schirm hat. Ja, also fit zu machen gegenüber Krankheiten, die wir schon sehr lange kennen. Und natürlich auch die Verbesserung von Resistenzen und Toleranzen gegenüber neuen Schaderregern, aber eben auch gegenüber klimabedingtem Stress.
Das heißt, man versucht einfach resistentere, also was heißt einfach? Einfach ist es bestimmt nicht, aber man versucht resistentere Äpfel zu züchten.
Apfelsorten. Widerstandsfähiger.
Widerstandsfähiger. Mhm. Ja. Ja. Und wie macht man das?
Indem wir natürlich eine große Sammlung an genetischen Ressourcen haben. Ja, wir haben viele historische Apfelsorten, wir haben neue Apfelsorten, wir haben aber auch nah verwandte Wildarten des Apfels, die wir hier im Feld stehen haben und die wir regelmäßig anhand ihrer Eigenschaften bewerten, um dann solche zu finden, die mit solchen Bedingungen besser klarkommen. Und dann studieren wir die genetischen Grundlagen, die zur Ausprägung dieser Merkmale führen. Und wenn wir dann die Vererbungsgänge aufgeklärt haben, dann können wir im Rahmen der Züchtung gezielt Eltern auswählen und mit diesen Eltern Nachkommen erzeugen, die also möglicherweise besser angepasst sind.
Tja, wie übersteht der Apfel den Klimawandel? Ist eine Frage, mit der sich Henrik Flachowski vom Julius-Kühn-Institut beschäftigt. Dort wird gezüchtet, dass der Apfel einfach widerstandsfähiger wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es um Reformen geht, wird auch gerne mal gestritten. Und so ist das jetzt auch. Es geht um den Führerschein fürs Auto. Seit gestern wird da besonders gestritten. Der Grund ist, der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments hat eine Stellungnahme abgegeben, wie die Vorschläge dieser Reform in der EU-Kommission für den Führerschein jetzt aussehen sollen. Und das Ergebnis ist, es sind viele Vorschläge dazugekommen, neue Vorschläge. Und die haben es tatsächlich in sich. Sprechen wir drüber mit Raphael Krämer aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Spoilern kann ich an dieser Stelle wahrscheinlich: Ideen einer grünen Politikerin treffen auf FDP-Verkehrsminister. Das knallt, ne?
Ja, ich denke, so kann man das sagen. Also übersetzt in Politiker-Statements geht das so: Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP nannte die Vorschläge aus dem EU-Parlament heute im Interview mit der Augsburger Allgemeinen empörend und einen massiven Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Und die Rede war auch von Automobilität als Grundbedürfnis. Auch vorher schon hat es strikte Ablehnung im EU-Parlament von CDU- und FDP-Politikern gegeben, wahlweise mit Zitaten Unsinn oder unsinnige Vorschläge.
Ja, was hat die denn so in Rage gebracht, die Politiker?
Also es sind Vorschläge einer grünen Europapolitikerin aus Frankreich von Karima Delli. Die ist im Moment die Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Europaparlament und das bringt ihr den Vorteil, dass sie als erste im Ausschuss Vorschläge machen kann zur Verkehrspolitik der EU-Kommission. Ja, und sie möchte gern die Richtlinien für den Führerschein weiter fassen, als das bisher ist. Sie möchte, dass es nicht nur ums Auto geht beim Führerschein, sondern auch um die anderen im Verkehr, und zwar um die Sicherheit der anderen im Verkehr, wie zum Beispiel Fahrradfahrer und Fußgänger. Und sie möchte auch, dass beim Führerschein Thema wird, dass es um Alternativen fürs Auto geht. Und sowas geht zum Beispiel dem CDU-Europaabgeordneten Jens Giesecke ganz grundsätzlich zu weit.
Besonders abenteuerlich finde ich den Vorschlag, dass die Fahrlehrer verpflichtet werden sollen, Alternativen aufzuzeigen zum Auto, nämlich Bahnfahren und Busfahren. Das ist ehrlich gesagt weit weg von jeder Realität.
Also weit weg von jeder Realität
für
ihn.
Ich muss ein bisschen lachen, ja.
Ja, also es gibt aber auch noch mehr Reizwerte bei diesem ganzen Thema, nämlich Tempolimit kommt auch vor. Von einem Tempolimit durch die Hintertür ist die Rede.
Okay, das ist natürlich absolutes Reizthema. Hintertür, welche soll das sein?
Ja, es geht ja, wie gesagt, um den Führerschein und damit auch viel um Fahranfänger. Und die sollen am Anfang während ihrer 2 Jahre Probezeit maximal nur Tempo 90 fahren dürfen, laut diesem Vorschlag. Und sie müssten dann noch einmal eine zweite Fahrprüfung machen, um ihre Probezeit abzuschließen, also schneller fahren zu dürfen. Dann soll es noch den EU-Staaten möglich gemacht werden, auch ein Nachtfahrverbot für Fahranfänger einzuführen. Und ein weiterer Aufreger für viele, der normale Führerschein der Klasse B soll nach dem Vorschlag des EU-Parlaments aus dem Verkehrsausschuss nur noch für Autos bis 1,8 Tonnen gelten. Hieße, ein SUV könnte man damit nicht mehr fahren. Dafür wäre nach den Plänen noch ein weiterer Führerschein nötig mit der neuen Klasse B+. Das geht allerdings nicht nur CDU und FDP zu weit, auch zum Beispiel einer deutschen Grünen-Politikerin und auch der SPD.
Jetzt muss man sagen, das Thema Tempolimit ist bei uns in Deutschland auch einfach so ein rotes Tuch. In Frankreich gibt es das aber ja schon für Fahranfänger zum Beispiel. Sind diese Ideen für uns, für Auto Deutschland einfach zu krass?
Ja, die französische Grüne Daily, die sieht es ja so, dass es auch beim Führerschein um mehr Sicherheit und Umweltschutz gehen müsste, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und es ist ja erklärtes Ziel der EU-Kommission, bis zum Jahr 2050 die Zahl der Verkehrstoten auf 0 zu senken. Also da könnte man durchaus so Vorschläge machen. Und im Ursprungsvorschlag der EU-Kommission geht es zum Beispiel auch um regelmäßige Fahrtauglichkeitschecks für Menschen über 70. Also es geht nicht nur um die Fahranfänger, sondern auch um Menschen, die halt älter sind. Geplant ist übrigens, geplant sind aber auch andere Dinge. Da geht es dann auch um so Sachen wie, dass der Führerschein ab 17 europaweit gelten soll und dass es den Führerschein in Zukunft auch digital geben soll. Es geht also bei dieser Führerscheinreform nicht nur um Einschränkungen, sondern auch um mehr Dinge.
Ja, also verschiedene Dinge. Und ich glaube, bei zum Beispiel digitaler Führerschein oder sowas, da können sich wahrscheinlich viele Politiker und Politikerinnen einigen und sagen, ja, aber was ist, wenn das jetzt alles nicht gelingt, diese Reform?
Ja, also im Moment sind das wirklich alles Vorschläge in einer frühen Phase. Da kann sich noch viel ändern. Es wird aber auch durchaus die Möglichkeit gesehen, dass es eben nicht zu einem Ergebnis kommt, dass sich die Politiker und Politikerinnen nicht ändern können. Sprich, dass sie sich nicht einigen können und sprich, vor der nächsten Europawahl im nächsten Jahr kommt da nichts mehr zustande. Und das hieße dann, dass dann erstmal nichts passiert und das ganze Thema nach der Wahl nochmal neu angegangen werden müsste.
Das sagt Raphael Krämer aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Im Europaparlament sind Vorschläge gemacht worden, wie sich in Zukunft am Führerschein was ändern könnte. Und viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland sind mal so gar nicht begeistert. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch noch darauf hinweisen, ihr könnt übrigens auch mal mit dem Bus fahren.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.